Merci. Das tut gut. Genau, Band, ihr seid auch schon auf dem Start, auf eure Plätze, richtig gut. Hey, wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit kommt die Frage auf, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr, dass Weihnachten gar nichts mit Wichteln und Schneezauber zu tun hat? Kann das wirklich sein? Ist es wirklich wahr, dass es an Weihnachten um etwas viel Größeres geht als um Geschenke, als um lecker Essen, als um Plätzchen backen, als um den Weihnachtsbaum? Ja, es ist wirklich wahr, es geht wirklich um etwas anderes, denn mit Weihnachten ist etwas in unsere Realität gekommen, was vorher eigentlich gar nicht möglich schien. Unmöglich, das kann gar nicht sein. Da werden jetzt Versager nach vorne gerufen. Hä, Versager? Ja, so Leute wie, die gering von sich denken. Wo Leute nach vorne gerufen werden, deren Selbstwert von anderen niedergetrampelt wurde. Die ziemlich viel Dreck am Stecken haben. Die sollen nach vorne treten, die sollen nach vorne kommen. Warum? Nicht, um sie zu demütigen, nicht, um sie noch weiter in den Dreck zu drücken mit dem Kopf voraus. Nein, sondern um ihre Lasten abzunehmen, um ihnen eine neue Identität zu geben, einen neuen Selbstwert. Sie sollen wiederhergestellt werden. Weihnachten ist auch was Großes, denn da geht es darum, aus bitter wird süß. Wie geht das? Wie kann aus bitter süß werden? Wir dürfen zurzeit so ein paar jeden Tag so eine Praline essen, Ulrike und ich. Und wir wissen immer nicht, wie sie schmecken und was da drin ist. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch. Ja, so eine Schachtel Praline, man weiß nie, was drin ist. da war eine dabei, die sah so toll aus, aber die war so furchtbar, na, in dem Fall sauer, ne? Ja, egal. Vergessen wir dieses Beispiel. Aber dennoch bleiben wir dabei. Aus bitter wird süß. Was meint es? Wer Bitterkeit in sich trägt, ist unfähig, das Schöne zu sehen. Denn Bitterkeit konzentriert sich nur auf alles, was schlecht ist. Und jetzt kommt ein Weg in die Welt, wo aus bitter süß werden kann. Jetzt kommt Dankbarkeit, kommt plötzlich auf den Tisch und in die Welt hinein. Da kommt eine neue Qualität von Beziehung, von Innigkeit mit einem neuen Stellenwert für dein Leben in die Welt. Das waren übrigens die beiden ersten Themen unserer Predigtreihe in den letzten beiden Wochen. Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Weihnachtspredigtreihe Wirklich wahr. Willkommen am dritten Advent. Und auch heute wollen wir aus dem, ihr seht das da oben, da ist so Ausrufezeichen, Fragezeichen, wir wollen aus dem Fragezeichen ein Ausrufezeichen machen. Und zwar geht es heute, ihr seht es schon, um Rebellion und Hoffnung. Beim Wort Rebellion denkst du vielleicht sofort an die weltberühmte Star Wars Saga. Die Rebellen, ja, im Kampf gegen das intergalaktische Imperium, gegen das Böse und wir kämpfen und die Jedi-Ritter und keine Ahnung. ja, wer mit Science Fiction nicht so viel an den Socken hat, denkt bei Rebellion vielleicht eher an das, was gerade in Syrien passiert. Da hat sich eine riesen Rebellenmannschaft auf den Weg gemacht, um ein tyrannisches System zu stürzen. Einen Machthaber, der nicht gut geherrscht hat. Ob das jetzt nur alles gut oder schlecht ist, möchte ich heute Morgen gar nicht bewerten, weil ich habe da gar keinen Einblick. Aber trotzdem denken wir doch bei einer Rebellion meistens an etwas Großes, an etwas Wichtiges, an etwas, was Weltgeschehen ist. Aber ich möchte heute ein bisschen der Frage nachgehen, gibt es Rebellion auch in kleinen? Gibt es Religion, ach nicht Religion auch, aber gibt es Rebellion auch in deinem Leben? Was ist überhaupt Rebellion? Was ist das, wenn, ja, was ist das? Und was macht Rebellion mit mir? Was passiert da mit mir? Was sind da Konsequenzen auch? Und bitteschön, was hat das jetzt mit Weihnachten zu tun? Lassen wir uns mal drauf schauen. Ich möchte uns heute in eine Geschichte mit hineinnehmen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht viel mit Rebellion zu tun hat. Obwohl diese Geschichte echt wild ist und eigentlich keine Weihnachtsgeschichte, aber irgendwie doch, denn unsere Welt ist auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Und so lass uns mal gucken, wie es in dieser Geschichte passiert, dass da Rebellion aufkocht und was es auch für Konsequenzen mit sich bringt. Die Story, die ich heute Morgen mit uns teilen möchte, finden wir in der Bibel. Ich sage ja, die Bibel ist das beste, coolste Buch ever und ihr findet so abgefahrene Geschichten, das ist richtig genial. Weil es nicht nur einfach Geschichten sind, sondern weil es Gottes Wort ist. Und so wollen wir schauen heute Morgen ins Alte Testament. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du gerne mitlesen. Vielleicht hast du sie auch elektronisch dabei. Im Alten Testament 1. Samuel 15. Wir reisen also zurück, so rund 3000 Jahre zurück in die Vergangenheit, in das Land Israel. Und die Israeliten haben sich so sehr einen König gewünscht. Sie wollten unbedingt einen haben, sagten, Herr, schenk uns bitte einen König. Gott sagte, okay, sollt ihr haben. Und jetzt ist der erste König am Start und der heißt Saul. Saul ist der erste König Israels und Gott selbst hat ihn ausgesucht. Hat ihn eingesetzt. Hat ihn befähigt. Und jetzt muss man mal wissen, Israel hatte damals, da war nicht alles cool, sondern da gab es echt viele Feinde. Und viele Völker bedrohten Israel. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Dabei war es damals schon wichtig, nach Gottes Plan und nach seinen Anweisungen vorzugehen. Das nicht dem Zufall zu überlassen. Und ganz besondere Verantwortung lag auf dem König, den Willen und den Plan Gottes umzusetzen. Wie bekam er jetzt diese Anweisungen? In aller Regel und meistens durch Propheten. Und der Prophet, der für Saul, ich sag mal, zuständig war, war Samuel. Und jetzt lesen wir mal, was Samuel zu Saul sagt. Es geht los, 1. Samuel 15 mit Vers 1. Ich lese, du wirst dir feststellen, dass ich hin und wieder was rausgelassen habe, damit es nicht zu groß wird. Aber wir fangen mal an. Samuel sagte zu Saul, ich habe dich zum König über sein Volk Israel gesalbt. Also das hat er nun wirklich gemacht im Auftrag Gottes, weil der Herr mir den Auftrag dazu gegeben hat. Jetzt höre die Botschaft des Herrn. So spricht der Herr, der Allmächtige. Ich habe nicht vergessen, was die Amalekiter Israel angetan haben. Sie haben Israel im Weg gestanden, als es aus Ägypten kam. Geh, besiege und vernichte sie. Dieses Vernichten ist gemeint mit, ich Gott erhebe Anspruch auf das Volk der Amalekiter und übergib sie mir in meine Macht, in meine Hand, in meinen Willen. Und tu es wie folgt. Geh, besiege und vernichte sie. Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge, Rinder, Schafe, Kamele, Esel, verschone nichts. Also rief Saul das Volk in Telem zusammen. Große Armee. Dann schlug Saul die Amalekiter vernichtend. Er nahm Agag, den König der Amalekiter, gefangen und tötete alle anderen. Saul und seine Männer verschonten das Leben von Agag und behielten die besten Schafe und Rinder, die fetten Kälber und Lämmer ein. Überhaupt alles, was ihnen wertvoll erschien. Sie töteten nur, was nutzlos und von minderer Qualität war. Alles klar. Gottes Auftrag erfüllt. Amalekiter platt gemacht. Wo ist jetzt bitteschön die Rebellion? Lesen wir mal weiter. Vers 10, da sprach der Herr zu Samuel, ich bereue, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er ist mir nicht treu gewesen und hat mir wieder nicht gehorcht. Oha. Darüber war Samuel so tief erschüttert, dass er die ganze Nacht zum Herrn schrie. Früh am nächsten Morgen machte sich Samuel auf die Suche nach Saul. Jemand sagte ihm, ja, Saul ist nach Karmel gegangen, um sich dort ein Siegesdenkmal zu errichten. Dann ist er weitergezogen nach Gilgal. Als Samuel ihn schließlich fand, begrüßte Saul ihn. Der Herr segne dich, sagte er. Ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Woher kommt dann das Blöken der Schafe und das Gebrüll der Rinder, das ich höre? Wollte Samuel wissen. Meine Männer haben sie von den Amalekiter mitgebracht. Sie haben die besten Schafe und Rinder verschont, gab Saul zu. Aber sie wollen sie dem Herrn, deinem Gott, als Opfer darbringen. Alles andere haben wir vernichtet. Da sagte Samuel zu Saul, hör auf damit. Vernimm, was der Herr mir letzte Nacht gesagt hat. Sprich, erwiderte Saul. Und Samuel sagte zu ihm, obwohl du vielleicht selbst gering von dir dachtest, bist du aber der Anführer der Stämme Israels geworden. Der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Und er hat dir einen Auftrag erteilt und dir befohlen, geh und töte die Sünder, die Amalekiter, kämpfe gegen sie, bis sie alle vernichtet sind. Warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Warum warst du auf Beute aus und hast genau das getan, was der Herr dir verboten hat? Jetzt versucht Saul, sich noch irgendwie zu rechtfertigen. Vers 23. Auflehnung ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigensinn so schlimm wie Götzendienst. Weil du dich vom Wort des Herrn abgewandt hast, hat er sich nun auch von dir abgewandt. Du wirst nicht länger König sein. Bäm. Das haut rein. Das zieht einem mitunter die Sorgen aus. So unscheinbar kann Rebellion sein. Jetzt ist nicht jeder von uns ein großer König, ja, und kriegt den krassen Auftrag von Gott. Was kann Rebellion in deinem Leben sein? Wo kann es uns passieren, uns mal irgendwo in den Dreck zu reiten? Wenn wir mal schauen, im Allgemeinen spricht man ja bei der Rebellion von Menschen oder Personen, die einen bewaffneten Aufstand gegen einen Herrscher oder gegen eine Regierung oder eine staatliche Gewalt anführen. Und sie haben sich dafür gute Gründe ausgedacht oder sie sind überzeugt von guten Gründen für ihren Widerstand. Ihnen geht es oft um dieses Thema Unterdrückung, keine Freiheit, Ungerechtigkeit. Rebellion ist ein aktives Handeln, ist ein aktiver Kampf. Also ein Aufbegehren, ein sich widersetzen, eine Empörung, Aufruhr, Auflehnung, Unruhe, Eigensinn, Egoismus, ich könnte das noch weiterführen, ein sich nicht unterordnen wollen, eine Haltung der selbstbestimmten Unabhängigkeit. Und merkst du jetzt, wie dieses Thema näher an dich herankommt und so ein bisschen diese Königsebene, Saul 3000 Jahre her, mehr in deinen Alltag hineinkommt? Ich lasse mir von niemandem etwas sagen und von Gott schon mal überhaupt nicht. Okay, das ist deine Entscheidung. Nur wenn du dich fragst und wenn du anfängst zu klagen, warum dein Leben so läuft, wie es läuft, hat es vielleicht mit deiner Haltung, mit deiner Einstellung und mit deiner Entscheidung zu tun. Denn eine rebellische, eine ich-bezogene Haltung wird mein Leben, wird mein Wesen, wird mein Denken negativ verändern. Und wenn ich nur mir selbst vertraue, muss ich alles daran setzen, die Zügel auch in meinen Händen zu halten. Ich wäre schon fast getrieben, ja, so eine Tendenz, so eine getriebene Tendenz von, hey, ich muss alles kontrollieren, ich muss die anderen kontrollieren, wahrscheinlich auch manipulieren und nichts dem Zufall überlassen, ich muss dominieren und jede Ungerechtigkeit regt mich maßlos auf. Und ich habe den Drang, sofort kämpfen zu müssen. Ich kann überhaupt nicht mehr friedlich sein. So, ich bin so daueraufgepumpt. So. Wer eine rebellische Haltung kultiviert, wird ernten, was er dort sät. Rebellische Menschen wechseln oft Organisationen. Sie können nicht lange mit anderen an einem Strang ziehen. So Leute, die so rebellisch unterwegs sind, haben oft gescheiterte Beziehungen oder Ehen. Rebellische Menschen wechseln oft auch von Gemeinde zu Gemeinde, weil sie es nicht aushalten können, weil sie nicht andocken können, weil sie sich nicht unterordnen können. Und so sind sie oft unglücklich, haben so einen tiefen Groll in sich. Bitterkeit ist auch oft da, haben wir letzte Woche von gehört. Und das behalten sie nicht für sich, sondern sprühen das in ihre Umwelt. Wie so Superspreader. All das ist letzten Endes eine Haltung gegen Gott, gegen den Herrn, gegen den König, gegen den Schöpfer. Und bei Saul erkennen wir das auch. Die besten Rinder und Schafe kann man doch nicht einfach so vernichten. Ist doch viel zu wertvoll, viel zu kostbar, kann man doch was mit anfangen. Ich ändere einfach den Auftrag Gottes. Ja, meine Zeit, ich bin der König. Ja klar, deshalb kann ich sie auch ändern. Ach echt. Oder auch die Tatsache finde ich auch ganz interessant, ganz spannend. Er setzt nicht Gott, dem Herrn, ein Siegesdenkmal, sondern er setzt sich ein Siegesdenkmal. Schaut, ich, Saul, habe gesiegt über die Amalekiter. Bin ich nicht der Held? Und später werden seine Reaktionen gegenüber Gott noch viel krasser. Also wenn ihr da mal weiterlest, es wird nicht gut mit dem guten Saul. Eine Tendenz, die wir vielleicht auch jeden Tag in unserem Alltag wiederfinden. Bei den Leuten um uns herum, vielleicht auch bei dir selber. Erst ich, dann ich und nochmal ich. Und Gott brauchen wir nicht. Hey, was brauche ich Gott schon? Hey Mann, meine Auftragsbücher sind voll. Ich kann arbeiten, bis der Arzt kommt. Ich verdiene Kohle und Ende. Was brauche ich da Gott? Ich mache meinen eigenen Plan. Der zwängt mich nur ein, der beschränkt mich nur, der beschneidet mich, der schnürt mir einen Gürtel um, dass ich keine Luft mehr kriege, der nimmt mir die Freiheit. Mich von Jesus verändern lassen? Nee, never. Ich möchte schön die Zügel in meiner Hand halten. Leute, das ist eine Haltung von dagegen, das ist eine Haltung von Rebellion. Und wir sehen das so oft. Wir sehen das so oft gegen Chefs, gegen Autoritäten, gegen Ehepartner, gegen Eltern, gegen Kinder, gegen christliche Werte, gegen Gemeinden, gegen Gemeindeleiter, gegen Pastoren. Aber ich möchte dich heute Morgen fragen, wie stehst du Gott gegenüber? Wie ist deine Haltung Gott gegenüber? Sagst du, ja Mann, ist alles in Ordnung, also Gott ist ja mein Herr und ich folge auch Jesus nach, ich liebe ihn, aber da gibt es ein paar Punkte in meinem Leben, da behalte ich die Zügel in meiner Hand. Bis hierhin und nicht weiter. Manchmal ist es so, mein zweiter Punkt, manchmal ist es so, da habe ich mich mit meiner Haltung, da habe ich mich mit meinem Denken, mit meiner Art vielleicht auch, mit meinem Dagegen, mit meinem Widerspruch, mit meinem ich weiß es doch eigentlich viel besser, irgendwie gerade in meinem Verhältnis zu Gott in den Dreck manövriert. So richtig schön in so ein Modder-Schlammloch reingefahren. Was ist nur aus mir geworden? Ich bin so misstrauisch, so kompliziert und irgendwie so unangenehm anspruchsvoll geworden. Mir ist irgendwie nichts mehr recht. Und außerdem versteht mich auch keiner mehr. Und viele Leute machen Bogen um mich rum. Was ist da los, Mensch, bei mir? Was alles hört sich so hoffnungslos an. Ich habe zu Hause ein altes biblisches Wörterbuch. Manchmal gucke ich da rein und Jetzt habe ich auch da reingeguckt. Weißt du, wo der Begriff Hoffnung steht, wo du den findest, wo er eingerahmt ist? Zwischen Hochmut, Hölle und Hurerei. Dachte ich, wow, das ist krass. Mitten im Dreck. Mitten im Dreck poppt da plötzlich die Hoffnung auf. Ach, wie krass ist das denn? Mitten im Dreck. Genau da, wo du vielleicht auch gerade bist. Da ragt jetzt Hoffnung raus. Wie so ein, gut, die Pilzsaison ist vorbei, aber die ragen dann auch so, die poppen plötzlich auf. Also wo gestern nichts war, ist heute alles voll. Ja, kennst du das? Es ragt auf wie so ein, wie ein Licht, wie so ein Leuchtturm. Wie geht das? Was macht die Hoffnung so anders? Man muss wissen, Hoffnung setzt einen Gegenpol zur Rebellion. Aus dem Dagegen wird ein Dafür. Hoffnung verleiht Kraft, verleiht Mut, verleiht Durchhaltevermögen. Hoffnung tut meiner Seele gut. Unser ganzer Glaube, wenn wir hier auch singen oder wenn wir davon reden, unser Glaube und so weiter, ohne Hoffnung wäre er nicht. Weil Hoffnung nichts Unbestimmtes ist und ist auch nichts Unsicheres, sondern Hoffnung ist was feststeht, zementiert ist, unumstößlich ist, wo ich mich dran festhalten kann. Gegenstand unserer Hoffnung ist Gott selbst. Gott ist unsere Hoffnung. Und er setzt sich ein mit seiner Treue, mit seiner Zusage, mit seinem Frieden und mit seiner Liebe. Und er setzt sich nicht nur für das, weiß ich nicht, soziale Wohlergehen der Welt ein, sondern er setzt sich für dich ein. Leider suchen viel zu viele ihre Hoffnung immer noch in irgendwelchen Steinen, in irgendwelchen sphärischen Klängen, in irgendwelchen komischen Verrenkungen, in Räucherwerk, whatever. Aber damit komme ich nicht aus meinem Schlammloch der Rebellion wieder raus. Damit fahre ich mich nur noch tiefer rein. Und es wird nicht heller, sondern noch dunkler. Das bringt mir keinen inneren Frieden. Im Gegenteil. Aber dieser helle Leuchtturm, dieses Licht, dieses übernatürliche, göttliche Licht, was da aufpoppt in der Dunkelheit. Gottes Hoffnung bringt mich aus meinem Loch heraus. Sie zeigt mir den Weg. Wenn wir uns jetzt die Story von Saul angucken, für ihn gab es keine Hoffnung mehr. Er musste mit seinem Eigensinn und mit seiner Auflehnung gegen Gott die Konsequenzen tragen. Gott hat gesagt, ich sag's mal mit meinen Worten, du hast es echt übertrieben, jetzt ist Schluss mit lustig. Ende Gelände, aus die Maus. Du bist kein König mehr. Ich nehme die Macht, alles, was ich dir gegeben habe, nehme ich und gebe sie einem anderen. Der nächste König war David. Ende mit Königsein. Was jetzt mit uns? Müssen wir dasselbe Schicksal tragen, ertragen, erdulden, aushalten wie Saul? Ich möchte noch eine andere Frage stellen. Kann ich mich auch unbewusst gegen etwas auflehnen oder etwas ablehnen? So von wegen, wusste ich ja gar nicht von. Ich glaube, früher oder später wird jeder von uns in seiner Situation, ob bewusst oder unbewusst gewählt, genau mit diesem Punkt konfrontiert werden. Und dann musst du entscheiden, welchen Weg willst du weitergehen. Denn Rebellion und Aufstand gegen Gott hat immer Konsequenzen. Lass uns jetzt aus diesem wirklich wahr ein Ausrufezeichen machen. Mein dritter Punkt. Ich hatte am Anfang der Predigt gesagt, dass mit Weihnachten etwas in unsere Realität gekommen ist, das vorher eigentlich nicht möglich schien. Vorher galt, wer sich Gott in den Weg stellt, siehe Amalekiter, siehe Saul, siehe ganz viele andere Leute, wird in der Konsequenz vernichtet werden. Er wird den Tod finden. Sich Gott in den Weg zu stellen, ist nach wie vor keine gute Idee. Du darfst es tun, aber wunder dich am Ende nicht. Aber viel cooler ist nicht die Drohung oder die Gewissheit, sondern eine Hoffnung. Denn es gibt einen Ausweg. Denn mit Weihnachten setzt Gott eine neue Hoffnung und einen neuen Weg in unsere Welt, in deine Realität, in dein Leben hinein. Ein Licht, eine Möglichkeit der Umkehr und der Rettung. Und diese Hoffnung hat einen Namen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt auf die Erde. Er kommt auf deine Augenhöhe hinunter, um dir zu begegnen, um deine Rebellion zu beenden, um deine Haltung von dagegen aufzubrechen, um dein Suchen zu beenden. Nur er hat die Macht, meinen Widerstand, meine Rebellion zu brechen und zu beenden, um mich dorthin zu führen, wo nicht nur Licht ist, sondern wo Leben ist. In Römer 5, Vers 21, das ist im Neuen Testament, lesen wir Folgendes. Da hat der Schreiber Folgendes geschrieben. So wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Leute, das Dunkle hat verloren und das Leben hat gewonnen. Ich lade dich ein, deine Rebellion gegen Gott, dein Stemmen gegen Jesus, gegen die Veränderung, die er tun möchte in deinem Leben, aufzugeben. Ich lade dich ein, aus dem Schatten ins Licht zu treten. Ich lade dich ein, dich an der Hoffnung festzuhalten, festzuklammern. Ich lade dich ein, deine Lebenskarre, so dein Lebensauto, was du in den Dreck gefahren hast, nicht noch tiefer rein zu wursteln, sondern dich aus dem Dreck rausziehen zu lassen. Und wenn du sagst, ey, da habe ich überhaupt keine Kraft für, das ist alles furchtbar und total verfahren, hey, dann bist du genau richtig, denn Jesus hat die Power, hat die Macht, hat die Kraft, ist der stärkste Hero ever, dein Auto da rauszuziehen. Und es gibt kein Schlammloch, was zu tief für ihn ist. Und was so cool ist, Jesus hilft dir nicht nur dabei, dein Schlammloch zu verlassen, sondern er beschenkt dich so vielfältig, er schenkt dir Sanftmut, ja, damit du deine Emotionen und deinen Groll auch besser kontrollieren kannst, auch loslassen kannst. Er schenkt dir Geduld. Geduld, damit du lernen kannst, dich verändern zu lassen. Auch das ist oft ein Prozess. Das geht nicht immer so von heute auf morgen, dass du das zulassen kannst, diese Veränderung. Aber er schenkt dir die Geduld dazu und er geht mit, Stück für Stück. Er schenkt dir Gerechtigkeit, damit du nicht mehr gegen Autoritäten aufbegehrst, sondern anfangen kannst, sie zu ehren. Leute, kein Machthaber auf dieser Welt hat Macht, weil er so toll ist. Jeder Machthaber auf dieser Welt hat nur Macht, weil Gott ihm die gibt. Jesus schenkt dir ganz persönlich Wiederherstellung. Und damit können Brüche und Wunden in deinem Leben wieder heilen. Was es von dir braucht, ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, deine Rebellion gegen Gott und vielleicht auch gegen Menschen aufzugeben. Das fordert Mut und es fordert Demut. Aber ich möchte dir zusagen heute Morgen, in deiner Kapitulation fängt er dich auf. Er fängt dich auf und er geht mit dir in ein neues, mit Hoffnung erfülltes Leben. Jesus kommt in diese Welt, um uns, um dich zu versöhnen. Er ist nicht auf Streit aus, er ist auf Versöhnung aus. Freue dich, Welt, der König kommt. Amen. Ben, kommt schon mal nach.